Also für die Finanzinstitute ganz sicher bedeutet FIDA, man bekommt einen Zugang zu geschäftspolitisch hochrelevanten Daten. Und von daher bedeutet FIDA eigentlich eine große Chance für den datengetriebenen Vertrieb. Man kann innovative Lösungen neu entwickeln, man kann Produkte vielleicht weiterentwickeln, einfach dadurch, dass man Zugang zu neuen Daten bekommt. Und von daher sollte man, glaube ich, Open Finance als Teil so eines strategischen Dreiecks sehen, zusammen mit Embedded Finance und KI. Wenn man jetzt hauptsächlich auf dieses ganze Thema schaut, dass Open Finance den Wettbewerb und Innovation stärkt, ne, dann hängt natürlich der Erfolg von Open Finance sehr maßgeblich davon ab, dass Kunden tatsächlich die Zustimmung erteilen zur Datenteilung.
Ob Open Finance jetzt dann Realität wird oder nicht, das entscheidet am Ende tatsächlich der Kunde.
Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Manuel Becker vom Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken und meinem Kollegen Daniel Streit, Verantwortlicher unseres FIDA Center of Excellence, dabei seid. In der ersten Folge sind wir darauf eingegangen, was unter FIDA zu verstehen ist und welche Herausforderungen sich daraus für die Finanzindustrie ergeben. Wir erklären auch die Frage, was Schemes sind und ob es bereits erste Überlegungen in der Branche dazu gibt. In der zweiten Folge schauen wir insbesondere darauf, wie ein mögliches Dashboard für Endkunden aussehen kann, warum der Umsetzungszeitplan sehr ambitioniert ist und welche konkreten Chancen durch FIDA erreicht werden können. Mein Name ist Marie-Therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Sloga und Mara Henke diesen Podcast. Wir beschäftigen uns in unserem Podcast mit Fragestellungen rund um innovative Unternehmensführung und beleuchten diese gemeinsam mit VordenkerInnen, EntscheiderInnen und auch WissenschaftlerInnen. Viel Spaß beim Interview. Was jetzt aber natürlich für die Endkunden und auch für mich interessant ist, ist das Thema Dashboard, weil das ist ja das, was nach vorne hin auch sichtbar wird. Wir haben das Kundendashboard eben schon ein paar Mal kurz erwähnt. Das ist ja jetzt nicht nur ein neues Feature, sondern es unterstreicht ja auch die Möglichkeit für mich als Endkunden nachher zu entscheiden, mit wem ich meine Daten teilen möchte. Ich kann ja hier wirklich konkret entscheiden, mit Finanzdienstleister A möchte ich beispielsweise meine Daten teilen, aber mit Fintech B, das will ich lieber nicht. Daniel, wie soll das denn genau aussehen mit dem Dashboard?
Ja, also zunächst einmal steht in den FIDA-Entwürfen, dass Dateninhaber ihren Kunden ein Kundendashboard bereitstellen sollen, und zwar integriert in die vorhandenen User-Interfaces. Ja, also das wären bei Banken zum Beispiel jetzt die Online-Banking-Portale oder bei Versicherern der Kunden-Login-Bereich. Ja, und dann soll das Dashboard eben einerseits eine Übersicht sein, die dem Kunden jetzt alle erteilten Einwilligungen anzeigt, die er Datennutzern, ne, für den Zugriff auf diese Finanzdaten gegeben hat. Das ist auch dann mit einigen Details weiter versehen. Also da steht nicht nur, welcher Datennutzer jetzt über so eine Einwilligung verfügt, sondern es steht dort auch, welche Datenkategorien hier im Zugriff sind und zu welchem Verwendungszweck zugegriffen wird. Außerdem steht drin, dass quasi auch protokollartig nachvollzogen werden soll, wann auf die Daten zugegriffen worden ist und auch wie lange die Zugriffserlaubnis noch gültig ist. Also das ist etwas, was Transparenz schaffen soll. Und der zweite Aspekt andererseits ist dann aber auch, dass das Dashboard bei der Verwaltung dieser Einwilligung helfen soll. Und konkret meint das, dass der Kunde die Möglichkeit haben soll, die Einwilligung jederzeit und auch sehr einfach zu widerrufen. Und das auch individuell jetzt für einzelne Datennutzer oder auch eben pauschal, ne? Und du hast schon gesagt, Marie, zur Einordnung, ne, das Ziel des Ganzen ist es, den Kunden einfach die Transparenz über die Nutzung der Finanzdaten zu geben. Und mit dem Dashboard bekommen sie jetzt aber auch eben ein konkretes Instrument an die Hand, um die, ja, Souveränität über die eigenen Daten wieder ausüben zu können. Und das ist eigentlich ein sehr, ja, kundenzentrierter und sicherlich aus meiner Sicht auch ganz guter Ansatz. Ich hatte es eben schon mal erwähnt, komplett neu ist das Thema Dashboard jetzt aber nicht. Einige Banken haben es ja auch schon im Einsatz auf freiwilliger Basis für die Zahlungskontodaten. Das wird sich jetzt aber auch ausweiten. Die PSD3 macht es jetzt auch für die Zahlungskontodaten verpflichtend und FIDA eben dann für die anderen Datenkategorien. Und charmant ist zumindest, dass der Regulator auch schreibt, dass jetzt nicht zwei separate Dashboards dann entstehen müssen dafür, sondern dass das durchaus in einem zusammengefasst werden kann.
Was ja durchaus sinnvoll für die User Experience ist. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Daten und wir sind in Deutschland. Wir wissen alle, glaube ich, dass Datenschutz ein riesengroßes Thema hier ist. Seht ihr die Gefahr, dass vielleicht auch genau dieses Dashboard zum Verhinderer von Open Finance wird?
Ja, was heißt Verhinderer? Also es kommt ein bisschen darauf an, was man hauptsächlich mit dem Thema Open Finance verbindet. Wenn man jetzt hauptsächlich auf dieses ganze Thema schaut, dass Open Finance den Wettbewerb und Innovation stärkt, dann gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dann hängt natürlich der Erfolg von Open Finance sehr maßgeblich davon ab, dass Kunden tatsächlich die Zustimmung erteilen zur Datenteilung. Ich gehe davon aus, dass wir da auch gewisse Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in der EU sehen werden. Allerdings verfolgt die Kommission halt eben mit FIDA auch das Ziel, dass die Kunden die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten erhalten. Und da ist es aus meiner Sicht jetzt dann zwingend logisch, dass Kunden eben auch die Möglichkeit erhalten, über ein Dashboard Zustimmung zu verwalten, sehr einfach zurückzunehmen. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das Dashboard Open Finance verhindert, weil eben dieses Ziel, Kontrolle der Finanzdaten den Kunden zu ermöglichen, halt eben auch ein zentrales für Open Finance ist. Aber sicherlich hängt es dann auch von Finanzinstituten, von Fintechs ab, ob man tatsächlich innovative Lösungen anbietet, um die Kunden davon zu überzeugen, dass es auch in ihrem Sinne ist, sage ich mal, einer Datenteilung zuzustimmen.
Das sehe ich ganz genauso. Grundsätzlich muss man, glaube ich, sagen, ne, ob Open Finance jetzt dann Realität wird oder nicht, das entscheidet am Ende tatsächlich der Kunde, ne, abhängig dann eben von diesem Kalkül, ob sich Mehrwerte schaffen lassen, die wirklich dann zum Datenteilen bewegen. Das ist tatsächlich auch ein Kalkül, ohne jetzt zu theoretisch zu werden. Wir haben das aber an verschiedenen Stellen mal untersucht. Ne? Also der wahrgenommene Mehrwert dieses Datenaustausches muss den wahrgenommenen Verlust an Privatsphäre und Sicherheit, den der Kunde eben verspürt, übersteigen, damit es zu einer Datenfreigabe kommt. Und interessanterweise ist es auch so, dass wir sehen, dass das ein dynamischer Prozess ist. Also das entscheidet der Kunde offensichtlich bei jeder neuen Anfrage zum Datenteilen nochmal neu. Und damit ergibt sich eben durchaus ein gewisser Spielraum, diese Entscheidung eben auch zu beeinflussen. Und die Faktoren, die sind jetzt gerade schon angeklungen, die haben wir auch in einigen Studien mal beleuchtet. Wir haben zum Beispiel eine Studie zu Open Banking im globalen Vergleich vor einiger Zeit veröffentlicht. Da kommt genau dieser Ländervergleich auch zu tragen, den Manuel gerade schon angedeutet hat. Da sehen wir, dass dieser wahrgenommene Verlust an Privatsphäre oder die Bedenken in Richtung Sicherheit ganz wesentlich auch dann durch kulturelle Faktoren geprägt zu sein scheint. Und die wiederum sind halt einfach sehr träge. Also da kann man halt mittel- bis langfristig vielleicht was dran ändern über Kommunikation, Edukation, aber sicherlich nicht kurzfristig. Und das ist auch sehr altersgruppenspezifisch. Eine andere Studie zur Datenmonetarisierung, da haben wir mal geschaut, was denn eigentlich so Mehrwerte sein müssen, die man Verbrauchern bieten muss, damit sie bereit sind, ihre Daten auch zu teilen. Und jetzt mal abgesehen von dem Thema, ich sag mal, Financial Home, Transparenz über die eigenen Finanzprodukte oder Produktvergleiche, kam dabei raus, dass hoher Stellenwert auch einer monetären Kompensation oder zumindest einer geldnahen Kompensation zugeschrieben wird. Das kann sein, wie gesagt, eine Vergütung in Geld oder aber auch das Thema zum Beispiel Gutscheine für Online-Portale, Cashback-Angebote, geringere Kontoführungsgebühren. Das sind tatsächlich Mehrwerte, die da in den Befragungen immer sehr, sehr gut abgeschnitten haben und so auf die eine Seite dieses Kalküls, also wahrgenommene Mehrwerte dann einzahlen würden. Man muss die aber auch sehr transparent machen in den Anwendungsfällen und das eben auch gut kommunizieren in Richtung der Kunden. Und auf der anderen Seite des Kalküls, so der Verlust an Privatsphäre oder Unsicherheit, das sind tatsächlich ja genau die Gründe, die bislang immer für eine Ablehnung des Datenaustausches herangezogen werden. So generelle Sicherheitsbedenken oder auch einfach, ich sag mal, zu wenig Transparenz darüber, was tatsächlich mit den Daten geschieht. Und auf diese Faktoren zahlt FIDA ja jetzt eigentlich genau ein. Es gibt einen Rechtsrahmen für diesen Datenaustausch. Es gibt gewisse Standards, die hier auch sicherheitstechnisch eingehalten werden müssen. Und wir haben eben dann das Dashboard, was die Transparenz schafft. Und insofern denke ich mal, kommt hier durchaus nochmal Dynamik rein in diese Abwägung. Und ja, da liegt es jetzt an den Anwendungsfällen, die dann entsprechend auch so zu transportieren.
Es waren ja jetzt wirklich einige Punkte, die wir besprochen haben, die durch die Banken umgesetzt werden müssen. Also nicht nur Banken, sondern auch Versicherer und andere Finanzinstitute. um natürlich zum einen auch die regulatorischen Aspekte zu erfüllen, den Endkunden die Sicherheit zu geben, insbesondere jetzt was Datenschutz angeht, aber auch um strategische Chancen zu nutzen Richtung Datenmonetarisierung. Ich glaube, du hast relativ zu Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt, dass aus deiner Sicht der Umsetzungszeitraum für FIDA, ich glaube 2 bis 3 Jahre, steht da, glaube ich, im Raum, dass das viel zu ambitioniert ist aus deiner Sicht. Kannst du das nochmal ausführen?
Genau, also was uns, glaube ich, alle umtreibt, sind diese 18 Monate. Ne? Also wir haben 18 Monate Zeit, um die Schemes zu etablieren, beziehungsweise um dann verpflichtend Mitglied in einem Scheme zu werden. Und das halten wir halt tatsächlich für sehr unrealistisch angesichts dieses breiten Anwendungsbereichs. Wir haben am Anfang des Gesetzgebungsprozesses mal so Argumente gehört, ja, ihr habt ja schon mit der PSD2 Erfahrung gesammelt. Von daher sollte die Umsetzung von FIDA ja schnell gehen, beziehungsweise ja nicht so kompliziert sein. Das hat natürlich so ein bisschen verkannt, dass FIDA zum einen erstmal deutlich größeres Thema ist als die PSD2, sage ich mal, vom Anwendungsbereich. Und auch die Datenkategorien, die FIDA umfasst, komplett unterschiedlich sind. Ne? Also wir haben, wie Daniel am Anfang schon gesagt hat, wir haben Daten zu Spareinlagen, Versicherungsdaten, Investmentdaten, Konto, Kreditdaten etc. pp. Völlig unterschiedliche Daten. Wir haben zum Beispiel im Versicherungsbereich, da sind viele Daten auch noch gar nicht digitalisiert. Und von daher finde ich eigentlich diesen Vergleich mit der PSD2 relativ schwierig. Und was Daniel auch schon angesprochen hat, waren, dass es zwar Vorarbeiten auch schon gibt, ne? Du hast jetzt FIDA angesprochen oder BIPRO etc. Wir haben im Bankbereich auch schon einige Vorarbeiten, zum Beispiel mit dem Spar-Scheme oder mit Giro-API im deutschen Markt. Auch schon Vorarbeiten, auf die man eventuell aufsetzen könnte. Aber die sind auch relativ paymentnah, ne? Also diese Vorarbeiten. Also von daher auch da, selbst wenn man darauf aufsetzt, glaube ich, sind 18 Monate einfach unrealistisch in der Umsetzung. Das sagen nicht nur die klassischen Banken, ich glaube auch Versicherungen und auch Fintechs, würde ich mal behaupten, sehen auch 18 Monate, ich sag mal, als extrem ambitioniert an.
Jetzt nicht nur national, sondern auch europaweit.
Das sowieso.
Ja, also ich glaube, die Sektoren haben da sicherlich unterschiedliche Ausgangslagen. Ne? Wir haben jetzt aber auch Ende Oktober ja nochmal gesehen, dass die deutsche Kreditwirtschaft jetzt mit dem GDV, also Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, nochmal zusammen auch ein Positionspapier publiziert hat zu FIDA. Das heißt, da findet ja ein Austausch statt. Findet dieser Austausch, Manuel, bislang, sag ich mal, eher auf Verbandsebene statt, mit dem Ziel halt auch in Richtung der Gesetzgebung da nochmal aktiv zu werden? Oder geht das auch dann in Richtung, sag ich mal, Know-how-Transfer zum Beispiel? Ja, wie hat man es bei PSD2 gemacht? Wie könnte man jetzt Lessons Learned auch im Versicherungsumfeld nutzen, um da die gleichen Fehler vielleicht nicht nochmal zu begehen? Wie ist da der Austausch auch, sag ich mal, zwischen den Sektoren aus deiner Sicht?
Also sowohl als auch. Also in der Interessenvertretung spricht man natürlich miteinander, branchenübergreifend, tauscht Positionen aus, schaut, wo man gemeinsame Positionen hat und vielleicht nochmal gemeinsamen versucht, einen Antritt zu machen. Aber auf der anderen Seite tauscht man sich natürlich auch gerade mit Hinblick auf dieses ganze Thema Schemes aus. Tauscht sich aus zum aktuellen Stand in den unterschiedlichen Branchen, was gibt's für Vorarbeiten. Da geht's aber Stand jetzt, hauptsächlich darum, erstmal Transparenz zu schaffen. Ne? Also was gibt's im Versicherungsbereich für Vorarbeiten? Was gibt's im Bankbereich für Vorarbeiten? Kann man vielleicht voneinander lernen? Und genau von daher ist der Austausch jetzt schon relativ intensiv, aber wird mit Sicherheit noch intensiver werden dann, sobald der Gesetzestext dann Richtung Finalisierung geht.
Ihr habt in beiden Veröffentlichungen jetzt davon gesprochen, dass es sinnvoll wäre, aus eurer Sicht ein stufenweises Vorgehen bzw. eine stufenweise Einführung von FIDA zu machen. Wie stellt ihr euch das denn konkret vor?
Also die Idee von einem stufenweisen Ansatz ist eigentlich ein bisschen diesen Zeitdruck rauszunehmen. Ne? Mhm. Also, dass eben nicht alle Datenkategorien zur selben Zeit geöffnet werden. Ich habe schon gesagt, es gibt Riesenunterschiede zwischen den einzelnen Daten. Sondern, dass man die Datenkategorien aus dem Anwendungsbereich von FIDA nimmt und sie unterschiedlichen Stufen zuordnet, die unterschiedliche Timelines haben, bis sie dann geöffnet werden sollen. Also man würde klassischerweise dann mit Daten anfangen, wo die Öffnung deutlich einfacher ist. Ich denke da vor allem Kontodaten, Kreditdaten und wo eine klare Marktnachfrage herrscht. Also dass man quasi eine erste Stufe mit diesen Daten anfängt und dann aus den Erfahrungen der ersten Stufe lernt und dann mit noch längeren Umsetzungsfristen dann die weiteren Daten in Stufe 2 und dann Stufe 3 öffnet.
Denkst du, es ist realistisch, dass der Regulator reagiert auf eure Forderung? Ich gehe mal stark davon aus, dass ihr nicht der einzige Verband sein werdet, der diese Forderung stellt, auch europaweit.
Also ich denke schon, dass dieser Vorschlag eines stufenweisen Ansatzes erfolgsversprechend ist, weil eben, glaube ich, der gesamte europäische Markt ein großes Fragezeichen eben an diese 18 Monate macht. Und wenn man jetzt mal sich die Diskussion aktuell im Rat anschaut, dann herrscht da, glaube ich, auch die Meinung, dass ein stufenweiser Ansatz, glaube ich, der richtige Weg ist, um da ein bisschen den Zeitdruck rauszunehmen und dann tatsächlich die Umsetzung auch zum Erfolg zu verhelfen. Weil es tatsächlich dann einfach so ist, dass aufgrund dieser Riesenunterschiede zwischen den einzelnen Datenkategorien eine Umsetzung aller Datenkategorien zum selben Zeitpunkt eher unrealistisch ist, wenn man nicht eine deutlich längere Umsetzungsfrist für alle Datenkategorien formulieren möchte. Und dieser stufenweise Ansatz ist sozusagen ein Mittelweg, ne? Also man würde quasi erste Daten, ne, nach 24 Monaten beispielsweise öffnen, dann hätte man einen Quick Win, um dann aber mehr Zeit zu geben für andere Datenkategorien, wo es einfach deutlich länger braucht.
Ich glaube, das ist ja auch total plausibel und nachvollziehbar. Und die Punkte generell, die ihr im Positionspapier dort nochmal formuliert. Ich glaube, eine gute Regulierung zeichnet sich ja auch dadurch aus, ne, dass man ja so eine Balance aus der politischen Ambition und aber auch den Möglichkeiten zur Verwirklichung da irgendwo findet, ne, und das in einem rationalen Prozess dann auch in sinnvolle Stufen und Phasen einfach runter konkretisiert. Das macht aus meiner Sicht Sinn, da auch diesen sukzessiven Ansatz zu diskutieren. Hinsichtlich der Datenkategorien, du hattest ja auch eben schon erwähnt, ne, dass die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, die sind heterogen. Gibt es da denn aus eurer Sicht auch Argumente oder Ansätze, bestimmte Datenkategorien auch aus dem Scope komplett rauszunehmen? Oder soll das alles erstmal auch so drin bleiben, so wie es ja eigentlich auch vor dem Financial Home Hintergrund, also ne, Blick auf die ganzheitliche Finanzwelt des Kunden, ja eigentlich richtig wäre?
Also ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass es, glaube ich, sinnvoll ist, an der einen oder anderen Stelle am Scope nochmal nachzuschärfen. Und ich glaube, da muss man zwischen zwei unterschiedlichen Ebenen unterscheiden. Das eine ist eine Einschränkung des Scopes innerhalb der Datenkategorien. Ich habe ja schon gesagt, dass FIDA die Datenkategorien formuliert, aber nicht wirklich vorgibt, was genau jetzt bereitgestellt werden muss. Und da ist es uns, sehr wichtig, dass klar gemacht wird, dass eben veredelte Daten vom Scope ausgeschlossen sind, weil es einfach dann tief in die Geschäftsgeheimnisse der Dateninhaber geht. Die Frage, die wir aufwerfen, ist, ob sich besser wäre, große Firmenkunden vom Anwendungsbereich rauszunehmen. Warum? Weil die Finanzlösungen für große Firmenkunden in der Regel sehr individualisiert sind, also auch nicht standardisiert sind und wir dementsprechend sagen würden, okay, die Mehrwerte der Datenteilung sind eigentlich relativ gering und die Kosten, um zum Beispiel diese Schnittstellen zu bauen, sind am Ende deutlich größer als der tatsächliche Mehrwert, der im Markt entsteht. Also da geht es dann eher um, wie man innerhalb von Datenkategorien oder über die Definition der Kunden halt den Scope vielleicht eventuell nochmal ein bisschen einschränkt. Was du jetzt gefragt hast, Daniel, ist, ob einzelne Datenkategorien vielleicht nochmal aus dem Scope genommen werden sollen. Also auch da kann man, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen machen. Ein Beispiel für eine Datenkategorie, wo wir, glaube ich, auch nochmal fragen würden, ob hier Mehrwert entsteht durch eine Datenteilung, sind die Daten der Geeignetheitsprüfung, die man in der Anlageberatung erhebt. Weil eben die Ergebnisse dieser Prüfung auf unterschiedlichen Skalen festgehalten wird. Also die eine Bank A hat vielleicht eine Skala von 1 bis 10, um den Kunden einzuwerten. Die Bank B eine Skala von 1 bis 100. Und von daher der Drittanbieter, der auf diese Daten zugreift, damit eigentlich gar nichts anfangen kann. Das heißt, unsere Befürchtung ist so ein bisschen, dass Banken die Schnittstellen bauen müssen, ne, die durch FIDA dann regulatorisch vorgegeben sind, ohne dass eine tatsächliche Nachfrage im Markt besteht. Und auf der einen Seite sagt der Regulator ja, dass die Kosten kompensiert werden sollen. Aber die Kompensation entsteht natürlich nur über die Nachfrage. Das heißt, wenn gar keine Nachfrage besteht, dann wird auch nichts kompensiert. Das heißt, die Befürchtung ist so ein bisschen, dass man auf den Kosten der Schnittstellen halt sitzen bleibt. Genau, von daher werden wir schauen, was im finalen Gesetzestext steht. Aber wie gesagt, aus unserer Perspektive, glaube ich, ist es schon sinnvoll, an der einen oder anderen Stelle nochmal über den Scope nachzudenken.
Ja, es bleibt also spannend, bis die finale Regulierung vorliegt. Wir haben jetzt ganz viel über die Veränderungen geredet, die auf den Finanzsektor zukommen, über die Herausforderungen in der Umsetzung der Financial Data Access Verordnung. Veränderungen, die durch Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen umgesetzt werden müssen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung darstellen. Teilweise auch eine sehr große Herausforderung, vor allem in Bereichen, wo Daten beispielsweise einfach noch nicht digitalisiert vorliegen. Die Herausforderungen in der Umsetzung werden natürlich für die verschiedenen Institute unterschiedlich groß sein. Jetzt sind wir kurz vor Ende unseres Podcasts, deswegen würde ich gerne das Ganze noch ein bisschen positiv abschließen, denn Regulatorik kann ja auch ein Innovationstreiber sein. Welche Chancen bringt denn FIDA und auch Open Finance aus eurer Sicht mit, Manuel? Vielleicht starten wir mit dir.
Also für die Finanzinstitute ganz sicher bedeutet FIDA, man bekommt einen Zugang zu geschäftspolitisch hochrelevanten Daten. Und von daher bedeutet FIDA eigentlich eine große Chance für den datengetriebenen Vertrieb. Man kann innovative Lösungen neu entwickeln, man kann Produkte vielleicht weiterentwickeln, einfach dadurch, dass man Zugang zu neuen Daten bekommt. Und letztendlich dadurch halt die Kundenschnittstelle stärkt. Das hängt allerdings natürlich stark davon ab, dass man seine Hausaufgaben macht, ne? Dass man eben, wie Daniel ja auch schon ausgeführt hat, nicht nur einen reinen Compliance-Ansatz fährt, also sich darauf konzentriert, einfach die regulatorischen Anforderungen von FIDA zu erfüllen, sondern für sich auch explizit die Frage stellt, wie möchte ich mich proaktiv zu FIDA strategisch positionieren, ne? Also welche Daten sind besonders geschäftspolitisch relevant, was möchte ich damit machen und wie möchte ich die nutzen, um den Bestandskunden oder vielleicht auch Neukunden halt innovative Lösungen oder verbesserte Produkte anzubieten. Also darin sehe ich tatsächlich eine große Chance für die Finanzindustrie.
Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen, vielleicht noch ergänzen, auch vielleicht mit 2, 3 Beispielen. Aus Sicht der Datenmonetarisierung, ne, denke ich auch, dass FIDA da eine Chance ist, die Produkte und Services, die heute angeboten werden, einfach zu verbessern, ja, und vielleicht auch noch stärker zu personalisieren. Das machen ja auch schon viele Häuser, die ja auch heute jetzt im Rahmen ihrer Daten- oder KI-Strategien, ne, schon an Anwendungsfällen zur Monetarisierung dann auch arbeiten. Und da wirkt FIDA aus meiner Sicht jetzt als Verstärker, weil darüber jetzt perspektivisch einfach die Datenbasis, mit der man arbeiten kann, noch deutlich ausgeweitet wird. Ne. Und wenn ich jetzt mal mit Blick auf mich als Endkunden schaue, dann, ne, wie ihr eingangs auch gesagt habt, sehe ich auch eigentlich da den Mehrwert rund um das Thema Financial Home. Ich denke, das ist schon einfach nochmal ein Fortschritt mit mehr Transparenz über meine eigene Finanzsituation, auch am Ende bessere finanzielle Entscheidungen zu ermöglichen. Ne? Also gerade in dem Bereich Wertpapierportfolio, dass man sich jetzt sonst, sag ich mal, mühsam in Excel dann zusammenbaut, wenn man Depots bei unterschiedlichen Banken hat, kann das sehr viel besser, sehr viel zielführender erfolgen oder auch, ne, die ganzheitliche Sicht auf alle Versicherungsprodukte mal herzustellen und dann auch Vergleiche zu starten. Das gibt es zwar auch heute schon, ne, von Fintechs und in Vergleichs-Apps, aber die Prozesse sind da dann doch durchaus noch eher manuell. Also lädt man Fotos von den Versicherungspolicen hoch und so weiter und muss am Ende möglicherweise da auch nochmal fragen, wie die Daten dann interpretiert werden, ob das dann immer wirklich korrekt und vollständig ist. Das wäre natürlich über so einen automatisierten Datenaustausch dann effizienter möglich und vielleicht steigert das auch die Qualität dann dadurch. Wenn ich jetzt als Unternehmen, sage ich mal, drauf schaue, dann hat Manuel eben schon angedeutet, ne, dass bei den KYC-Prozessen sicherlich Optimierungspotenzial besteht, also beim Onboarding von neuen Kunden hier einfach auf Daten zurückzugreifen, diese auch wiederverwenden zu können, um auch, ne, das Onboarding einfach einfacher zu machen. Und auch in dem sonstigen Compliance-Umfeld sehen wir einige Anwendungsfälle. Es gibt zum Beispiel ja auch die Verpflichtung oder ich sag mal die Meldepflichten, was private Börsengeschäfte angeht. Das ist vielleicht sehr nischig, aber der eine oder andere wird das kennen, dass man seine eigenen Wertpapierholdings gegenüber seinem Arbeitgeber ja offenlegen muss. Und da darf man sich eben auch, je nach System, das im Einsatz ist, dann doch einige Minuten Zeit nehmen, um das immer alles zu pflegen und zu aktualisieren. Und auch hier sehen wir Ansätze, das dann über die FIDA-Schnittstellen zu automatisieren. Und das hat dann eben nicht nur, ja, also reduziert nur nicht nur manuelle Aufwände, sondern sorgt einfach auch dafür, dass die Angaben, die man da dann macht, vollständig richtig und immer aktuell sind, ne? Weil es einfach aktualisiert werden kann. Und ja, ein Blick über den Tellerrand hinaus vielleicht noch. Es kommt aus meiner Sicht auch dieses ganze Konzept der Datenkooperativen oder Datengenossenschaften wieder nochmal so ein bisschen in Schwung. Das sind ja, sag ich mal, Plattformen, so Community-Plattformen, wo es einzelnen Kunden ermöglicht wird, seine eigenen Finanzdaten mit denen von anderen Kunden dann eben auch zu poolen, ein Datenkollektiv herzustellen, das dann gemeinsam an der Vermarktung dieser Daten arbeitet. Es ist ein genossenschaftlicher Gedanke dabei, aber man kennt das natürlich auch von so Vermarktungsgesellschaften wie von der GEMA zum Beispiel im Musikbereich und hat letztlich ne, den Grundgedanken auch, dass man in dem Kollektiv ja deutlich besser über Preisgestaltungsmacht agieren kann und andererseits aber auch eine sehr viel breitere Datenbasis hat, um die auch wirklich attraktiv für Datennutzer dann auszugestalten. Und ja, bei PSD2 mit den Transaktionsdaten, Girokonto-Transaktionsdaten, gab es da schon erste Vorläufer für solche Konzepte. Und da kann ich mir vorstellen, dass das mit FIDA, mit der breiteren Datenbasis jetzt auch nochmal neuen Schwung bekommt. Und auch da können sich Dateninhaber ja fragen, ne, ob man da nicht auch proaktiv unterwegs ist und solche Plattformen mitgestalten will. Oder ob das letztlich dann auch andere machen. Ne? Und das finde ich persönlich auch nochmal eine sehr spannende Perspektive.
Vielen Dank euch beiden. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das Thema für Herausforderungen noch mit sich bringen wird. Aber jetzt natürlich nicht nur Herausforderungen, sondern auch, welche neuen Chancen sich eben auftun für Finanzinstitute, auch für uns Verbraucher am Ende. Letztlich kann es mir als Verbraucher am Ende auch wirklich einiges an Zeit sparen, gerade wenn ich an die Vergleichsportale denke, wenn ich da nicht jedes Mal meine Daten hochladen muss, sondern wenn die Daten anderweitig gezogen werden können. Habt ihr Punkte, die wir jetzt in unserem Gespräch noch nicht angesprochen haben, die wir aber unbedingt noch erwähnen sollten?
Also ich hätte noch zwei Aspekte. Das eine ist, Gerne. Dass wir jetzt tatsächlich ausschließlich über Open Finance geredet haben. Wir aber nicht vergessen sollten, dass Open Finance halt auch große Schnittmengen mit anderen Trends hat. Ne? Also vor allem künstliche Intelligenz und Embedded Finance. Und man dementsprechend ja sicherstellen muss, dass sich Open Finance, sage ich mal, in eine übergeordnete Strategie einordnet. Ne? Also durch, wie schon gesagt, FIDA erhält man Zugriff auf sehr wichtige neue Finanzdaten. Ne? Künstliche Intelligenz ist dann am Ende die Technologie, um die Daten auszuwerten, Mehrwerte zu schaffen. Und Embedded Finance ist dann der Vertriebsweg oder der innovative Vertriebsweg, um Finanzlösungen dann anzubieten, wenn sie die Kunden die Lösung tatsächlich brauchen, das heißt beim Produktkauf. Und von daher sollte man, glaube ich, Open Finance als Teil so eines strategischen Dreiecks sehen, zusammen mit Embedded Finance und KI. Und der zweite Aspekt, den ich zum Abschluss gerne noch nennen würde, ist, oder nochmal betonen würde, weil ich es, glaube ich, am Anfang schon gesagt habe, ist, dass die Kommission ja mit FIDA langfristig das Ziel einer europäischen Datenökonomie verfolgt. Das heißt, wir haben Stand jetzt noch die unterschiedlichen Datensilos, die gerade reguliert werden. Aber langfristig, wie gesagt, ist das Ziel der europäischen Politik, diese Datensilos aufzuheben und letztendlich dann auch regulatorische Brücken zu bauen zwischen diesen Silos. Das bedeutet, dass Banken dann halt auch in Zukunft Zugriff bekommen auf sektorfremde Daten, also zum Beispiel Mobilitätsdaten, Energiedaten, Telekommunikationsdaten. Und das wird sicherlich nochmal einen richtig starken Schub für innovative Geschäftsmodelle geben, wenn es dann tatsächlich diesen regulatorischen Zugriff auf sektorfremde Daten gibt. Genau, die beiden Aspekte sind, glaube ich, auch nochmal wichtig im Kontext Open Finance zu sehen.
Vielen Dank, Manuel. Daniel, hast du noch eine Ergänzung?
Nee, außer dass ja wirklich spannende Aufgaben und spannende Themen da vor uns liegen, glaube ich. FIDA ist ja jetzt schon sehr facettenreich. Manuel hat gerade nochmal den Ausblick gegeben, was sonst noch alles kommt. Also das wird eine spannende Zeit und wird uns, glaube ich, jetzt auch im Finanzsektor erstmal die nächsten Jahre da doch ordentlich beschäftigen. Und ja, ich finde es super, da Teil von sein zu dürfen, das mitzugestalten. Und ja, vielen Dank für die Einladung auch hier zum Podcast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, es war gut, dass wir nochmal zwei verschiedene Blickpunkte quasi auf das Thema mitgebracht haben. Einmal Manuel, du mit der Verbandssicht und dann haben wir nochmal quasi die Marktsicht mit Daniel dabei. Da konnten wir, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen nochmal gute Einblicke geben. Mich freuen, wenn wir uns nochmal zu dem Thema zusammensetzen, wenn denn FIDA wirklich in der Umsetzung ist, weil ich glaube, dann gibt es nochmal viele spannende Einblicke und Aspekte, die es zu beleuchten gilt. Dann würde ich sagen, bis bald. Ich hoffe, wir konnten euch interessante Einblicke in das Thema FIDA geben und euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Ihr könnt uns nun auch bei allen gängigen Podcast-Plattformen eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns über eure Anregungen und Impulse. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.